Willkommen zum Tamawong-Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong-Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung-Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Episode unseres Tamawong-Podcasts. Die heutige Folge heißt Das Kung-Fu der Zufriedenheit. Wir haben wieder eine Zuhörerfrage bekommen oder eine Anregung. Wir fragen ja auch immer in unserem Umkreis so ein bisschen, wer so Ideen hat oder Wünsche hat, was wir so ein bisschen besprechen. Und da kam aus unserem Kung-Fu-Kurs eine Frage, wo jemand gesagt hat, ob wir nicht mal darüber reden könnten, wie eigentlich Zufriedenheit entsteht. Und konkret hat er noch nachgesetzt, warum bin ich unzufrieden, obwohl ich doch eigentlich alles habe?
Das ist witzig, das, oder? Es wirkt wie so ein Problem unserer Zeit. Wir haben doch so viel und ja, warum haben wir dann trotzdem noch so viele Probleme?
Ja, oder halt diese, genau, Probleme sowieso, ne? Und dann eben auch, was er meint, genau dieses subjektive Unzufriedenheitsgefühl, ne? Also ich finde das sehr spannend und wir haben es ja im Prinzip auch schon ab und zu mal so angerissen, glaube ich, so, was so an Themen dazu gehört. Aber ich glaube, da in dieser Frage, und ich finde es gut, dass er das auch so formuliert hat, er hat gesagt, warum bin ich unzufrieden, obwohl ich alles habe. Das impliziert ja, dass man erwartet, indem ich alles habe, dass ich dadurch zufrieden bin. Und ich glaube, darin liegt im Grunde schon die Antwort oder die Diskussionsebene, was wir diskutieren können. Das ist ja der Trugschluss in sich, dass man halt denkt, dass man, indem man eine bestimmte quantitative Menge von irgendwas hat, dass das dann automatisch zu Zufriedenheit führt. Und ich habe neulich in einem Kurs, haben wir auch darüber schon mal gesprochen, tatsächlich, fällt mir gerade ein, nämlich da ging es darum, dass ja wir auch so rein von der Entwicklung her immer so Wellen haben, wie wir bestimmte Zufriedenheiten erlangen und wie, was dahinter steht. Ich sage ja immer, dass Zufriedenheit eigentlich am Ende unterm Strich eigentlich nur ein Ausdruck ist von einer guten Beziehungsqualität. Und dass zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei uns bleiben hier in Deutschland, dass wir ja zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es ja eine ganze Generation von Menschen, die das überlebt hatten, die ja natürlich alle irgendwie im Grunde durch das, also das, sie haben überlebt, aber haben im Grunde, waren natürlich emotional verletzt, sage ich mal ganz einfach. Und haben im Grunde, um zu überleben, auch, mussten sie auch bestimmte emotionale Beziehungsfähigkeiten eigentlich unterdrücken. Und trotzdem ist eben dieses Gefühl nach Zufriedenheit, dieser Bedarf ja da. Und deswegen, glaube ich, hat eben die Generation dann angefangen mit dem Aufsteigen der ganzen wirtschaftlichen Sache, eben für dann die Nachkommen Zufriedenheit zu kompensieren, was sie nicht durch ihre Beziehungsqualität konnten, weil sie genau das ja durch diese Erfahrung, sag ich mal, etwas eingebüßt hatten, ne, zwangsläufig, haben sie das mit quantitativen Dingen versucht zu kompensieren. Und das ist ja, das halt auch noch bei uns nach, ne, dass wir dann denken, wenn man dann was hat, dann ist man glücklich. Und ich glaube, dieser Mechanismus, den gab es nicht jetzt nur einmal irgendwie im Zweiten Weltkrieg bis heute, sondern den gab es ja in unendlich vielen Zyklen schon in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Grundding, ne, dass wir da immer wieder reintapsen in dieses Dilemma.
Ich glaube, diese Frage auch immer wieder zwischen haben oder und sein, ne, das richtige Maß zu finden. Also da ist es ja, glaube ich, total klar, wir brauchen ja bestimmte Dinge einfach, um so eine Art Grundexistenz für uns zu haben. Und das können wir ja sagen, also bestimmte Dinge brauchen wir auch. Aber ich glaube, der Trugschluss ist, je mehr ich dann habe, desto besser geht es mir. Also anfangs nicht, wenn wir sagen, okay, ich brauche irgendwie vielleicht ein Dach über dem Kopf, ich brauche was zu essen, ich brauche medizinische Versorgung, das könnte man auch sagen, okay, wenn ein Krankenhaus da ist, sollte dann also das Wohlfühlen, das Glücklichsein, wie auch immer, steigen. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das auch, aber dann eben nicht linear oder in welcher mathematischen Formel auch immer dann weiter. Also das glücklich oder erfüllt oder gesund sein kann man nicht endlos an diesem Haben-Aspekt festklammern, sondern es braucht eben diesen Sprung. Und dazu kommen wir heute, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen. Du hast es gerade gesagt, Haben ist nicht die Lösung, aber ohne Haben geht es vielleicht auch nicht. So zumindest in unserer gefühlten Alltags also Erlebniswelt. Sondern wir brauchen irgendwie diesen Schwung oder die Transformation hin zu sein.
Naja, du sagst, genau, du sagst diesen Punkt, ne, den finde ich spannend, dass man da mal reindenkt, dass man so sagt, diese Grundbedürfnisse. Und ich kann mich erinnern, dass ja zum Beispiel gerade im Kommunismus hat man ganz doll Wert drauf gelegt, so Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ne? Also, was ich, Brot sollte, in der DDR zum Beispiel, Brot durfte nicht teurer werden. Ne? Das wurde dann unendlich subventioniert, hauptsächlich es blieb billig, weil man irgendwie dachte, das sind so die Grundbedürfnisse, ne? Dass man eben ein Dach über dem Kopf hat, wie du sagst, ne? Und ein Brot hat und Wasser und weiß ich was. Und diese Grundbedürfnisse sind sicherlich, die sind ja wichtig, weil es ja wieder was damit zu tun hat, dass ich eben meine Verhältnismäßigkeit für meine Ich-Persönlichkeit, sag ich mal, erhalten kann gegenüber einer Umweltrealität. Ne? Also ich muss ja was essen, ich muss auch mal schlafen können. Und wenn ich halt keine Nacht schlafen kann, weil ständig im Regen liegen muss oder so, dann bin ich natürlich nicht zufrieden, ist ja ganz klar. Ne? Aber dass man dann sagt, okay, jetzt gebe ich dir ein Dach und du wirst nicht mehr nass und dann bist du ja dann zufrieden danach. Dann, das ist eben nicht durch das Dach, sondern es ist, weil dann sozusagen das macht eine Prozessbewegung, dass ich dadurch einen Rückzug machen kann, der sozusagen meine Persönlichkeit wieder stabilisiert und dadurch kann ich dann eigentlich wieder in Beziehung gehen. Der Punkt ist aber, wenn ich durch dieses, du hast es Haben genannt, durch dieses Haben dann nicht auf dem Maße, wie ich dann habe, auch wieder in Beziehung gehe, dann bleibe ich unzufrieden. Oder dann werde ich wieder unzufrieden. Ich glaube, das ist der Kringel dahinter.
Gibt auch diese, weiß nicht, habe ich mal irgendwo gelesen, diese Geschichte mit dem hungernden Mann. Und jetzt hat er die Möglichkeit, entweder einen Fisch zu bekommen oder das Angeln zu lernen. So, und wenn er den Fisch bekommt, dann hat er was. Aber das ist dann quasi nur aufgeschoben, dass er irgendwann wieder an diesen Punkt vielleicht kommt. Also das Haben an sich funktioniert ja nicht auf ganzer Linie, sondern es braucht dann ja quasi etwas, das muss ja in Fluss gehalten werden, was du gerade gemeint hast. Also wenn ich etwas bekomme, dann erweitere ich mich ja quasi kurz um diesen Punkt. Und dieses gesamt neues Ich durch das neue Haben muss ja in Fluss gebracht und gehalten werden. Und ich finde, also da realisiere ich selbst gerade, also je mehr, also ich habe jetzt nur ein Auto, ne, aber jetzt je mehr Autos ich habe oder je mehr Haus, ich muss das ja alles in Fluss halten können. Und da kann ich dann, also so auf der einen Seite macht mich das nicht wirklich glücklich. Und auf der anderen Seite macht es mich nochmal unglücklicher, weil ich mich die ganze Zeit darum auch kümmern muss, um das in Fluss zu halten.
Das ist ein ganz cooles Beispiel. Ich habe ja mein Haus hier gekauft vor, weiß ich, 22 Jahren oder so. Und da habe ich eine Scheune mitgekauft. Und als ich das Haus nicht hatte und die Scheune mir nicht gehörte, habe ich mir auch keine Sorgen gemacht um die Scheune. Und in dem Moment, wo ich die gekauft hatte und die mir gehörte, also ich praktisch eine Verantwortung hatte dafür auch, in dem Moment, ich habe ja die Verantwortung übernommen dann in dem Moment, hatte eine Beziehung dazu. Hat es mich Sorgen gemacht, weil das Dach undicht war. Da waren lauter Ziegel, komisch. Und habe immer nachts nicht gut schlafen können, wenn es geregnet hat, weil ich dachte, jetzt regnet es da rein und das wird alles feucht und so. Dann bin ich hingeklettert und habe dann da Ziegel gewechselt und so. Und da ist mir das auch aufgegangen nochmal, wie, ne, wie dann, also ein Haben auch wieder eine neue Art Beziehung erfordert und dann auch nicht zwangsläufig nur, weil ich es habe, bin ich glücklich, sondern das erfordert wieder was. Ne? Und dadurch kann ich dadurch auch unglücklich werden. Das wegen ist dieser, ich glaube, wir können es, glaube ich, gar nicht genug sagen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, inwieweit bin ich fähig, mit dem, was ich habe, damit die nächste sinnvolle Beziehungsbewegung zu machen. Ja? Und diese Idee, wir haben es ja vorhin schon angerissen, die gab es in der Geschichte ja schon immer wieder. Ne? Das waren so, es gibt immer wieder diese Ideen, dass man denkt, wenn ich den Menschen alles gebe, dann sind sie glücklich. Und das hat noch nie funktioniert, weil es auch unlogisch ist, weil, wie gesagt, weil Zufriedenheit und Glücklichkeit ist ja kein quantitativer Zustand, sondern das ist ja ein Prozessgefühl. Und Menschen erinnern sich auch rückwärts, wenn sie erzählen von schönen Zeiten, werden eigentlich immer Prozesse erklärt und nicht Habenzustände. Das ist eigentlich spannend, wenn man so Leuten zuhört, wie die rückwärts über Dinge erzählen. Und selbst Zustände, die sehr anstrengend waren, könnten im Nachhinein werden als sehr glücklich empfunden, weil der Prozess aufgegangen ist, also weil man da durchgekommen ist offensichtlich. Ja? Und dieses Streben, dass wir aber zum Beispiel sagen, oh, ich versuche, dass unsere Kinder etwas haben, machen wir auch wieder dieses Denken mit und denken, oh, wenn ich denen was gebe, sind sie glücklich. Das ist natürlich, weil wir die Beziehungsnotwendigkeit, die das Kind dann machen will, gar nicht kennen. Und deswegen hoffen wir, mit den richtigen Geben, dass dann, wenn wir es richtig drüber nachdenken, hoffen wir eigentlich, dass die richtige Beziehung dadurch entsteht. Aber das muss eben dabei sein. Ne? Und deswegen, ich hatte letztens ein schönes Gespräch, Felix, da fragte mich einer, dass er irgendwie was weitergeben will an seine Kinder. Und da sagte ich, naja, kann man ja machen. Aber viel entscheidender ist eigentlich, dass man diese Beziehungsqualität vorlebt und das kultiviert. Und dann kann man was weitergeben an die, was physisch ist oder auch nicht. Aber dann werden die Kinder eher fähig, glücklich zu sein, weil sie diese Fähigkeit erlangt haben oder vielleicht ein bisschen erlangt haben, diese Beziehungsqualität herzustellen. Und dann hat man eigentlich was Richtiges gegeben, finde ich.
Ich frage mich auch gerade, also wenn ich die Wahl habe, wenn meine Eltern jetzt, also jetzt nicht meine, also es ist ein Konstrukt gerade, wenn die mir jetzt viel Geld geben, aber quasi emotional da keine Beziehung wäre, macht mich das dann quasi in dem Moment, wo ich das dann bekomme, also mehr habe, wirklich glücklicher? Oder wie wäre es, wenn die emotionale Beziehung wirklich stark ist und die mir am Ende sogar, keine Ahnung, ein gewisses Maß an Schuld, ich nehme jetzt mal nicht 5 Millionen oder 5 Milliarden Euro oder so, aber wenn die sowas mir hinterlassen, also wäre eins wirklich stark, also in der Gesamtheit betrachtet, was wäre mir mehr wert? Was wäre besser oder was wäre schlechter, ne? Auch wenn wir wissen, dass es diese Frage absolut nicht zu beantworten gibt. Aber wenn ich beides mit einbeziehe, wenn ich jetzt nur den faktischen Geldwert sehe, okay, dann könnte ich sagen, mehr Geld ist besser. Aber wenn ich wirklich sehe, diese was fließt denn da noch von meinen Eltern zu mir, wenn du sagst Beziehungsqualität, dann ist das ja an sich auch, hat das ja auch eine Art von Wert, Prozesswert, der in alles reinfließt, was ich auch mache. Und von daher ist es vielleicht einfach mal nett drüber nachzudenken, wenn ich die Gesamtheit betrachte, was davon ist jetzt besser oder schlechter?
Genau, das ist dann der wirkliche Wert, ne? Das ist genau, was ich auch gerade gedacht habe. Und diese Sache mit den, gibt da ganz viele spannende Untersuchungen auch zu dem Thema, ne? Also zum Beispiel gibt es ja zum Beispiel eine Untersuchung, wie viel Geld macht irgendwie fühlbar ein besseres Gefühl. Ne? Und da gibt es so einen Wert, der schon ein bisschen jetzt her ist, hat sich vielleicht schon geändert. Ich sage es einfach mal, gab mal diesen Wert, so, wenn man so 50.000 Euro sagen wir mal, monatlich verdienen würde, oder so netto, ne, sagen wir mal, dann ist alles, was man dann mehr verdienen würde, würde nichts mehr machen mit dem Gefühl. Also es wäre dann nicht mehr greifbar. Ne? Und das gesagt, gibt es aber was anderes, was dann entsteht. Und das ist ganz interessant, da gab es einen Interviewer, der hat so verschiedene Milliardäre interviewt, jetzt gerade kürzlich, also in dieser Tech-World. Und also richtig so Milliardäre. Ne? Und da hat er festgestellt, in diesen Interviews, dass je mehr Geld die hatten, und das bezog sich spezifisch auf Menschen, die sehr schnell sehr viel Geld bekommen haben, also okay, sehr schnell, ja. Und bei denen ist was entstanden, das war ja alles weit über diese 50.000 Euro Grenze, ne? Also, und deswegen hatte dieser Interviewer da rausgekriegt, dass die durch dieses Massengeld, was die hatten, kamen die in ein ganz anderes Problem, nämlich die hatten so eine Art, so ein Gefühl von, mir steht der jetzt zu, weil ungefähr ich habe ja einen Verdienst, ich war schlau oder ich war clever, irgendwie so. Also mir steht das zu, ich habe das ja verdient, verstehst du? Und dann ist es aber für die so viel Geld, dass die wissen, das ist gar nicht auszugeben, wenn ich so 90 werde oder so. Und dadurch hat der Interviewer herausgekriegt, das Bestreben von denen hat sich jetzt total gewandelt hinsichtlich gar nicht mehr sozial, also beziehungsqualitätstechnisch, also völlig weg gewesen, also bei den meisten hat er gesagt, die ganzen Gedanken haben sich nur noch gedreht, wie kann ich sozusagen dieses Geld, was ja so viel ist, dass ich gar nicht schaffe, auszugeben, bis 90 oder so, noch ausgeben, indem ich älter werde. Also die wollten alle, haben alle mit der Unsterblichkeitsformel rumgespielt und wollten irgendwie sich kybernetisch verändern oder sonst was machen. Das heißt, die hatten so einen völlig anderen, absolut asozialen Gedanken eigentlich jetzt plötzlich entwickelt dadurch, als ob das Geld, die so komplett schon korrumpiert hatte, völlig weg von Beziehungsqualität, also richtig unglücklich gemacht, also faktisch. Ne? Das fand ich sehr interessant, dieses Interview. Und das ist ja, wie gesagt, ne, das ist jetzt ein Extrembeispiel, das betrifft jetzt nicht viele Menschen, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben, weil das wird dann immer schlimmer in die Richtung rein. Ne? Damit will ich nicht ausschließen, dass es auch Menschen gibt, die damit gut umgehen können, die das gut gelernt haben. Sowas gibt es auch alles. Aber erfordert eine unheimliche Charakterstärke, unheimliches Lernen und unheimliche Beziehungsqualität, wahrscheinlich ein unheimlich starkes familiäres oder anderes soziales Gefüge, um das auszuhalten, sage ich mal. Ne?
Ich hätte gedacht, dass jetzt so auch eine Antwort kommt wie, dass sie darauf, also dass sie erpicht sind, das Geld zu bewahren.
Das ist ja so ein bisschen so. Ja, ja. Aber für sich, also weißt du, die eine hat von dem Interview, der hat wohl gesagt, sowas wie, er empfindet es ungerecht vom Universum, dass der Mensch nur so 90 wird und er hat jetzt aber durch seine eigene Schlauheit 200 Milliarden zusammengesammelt. Das ist doch ungerecht vom Universum, dass er diese Macht nicht nutzen kann. Also versteh mal, was das für eine, wie das kaputt das dann schon ist. Ne? Und deswegen sagen wir, wenn man jetzt so Geld hat, entsteht ja nicht damit nicht nur also ein Geldwert, es steht ja im Grunde auch eine Art Macht, die ja dadurch entsteht und Möglichkeiten. Und damit entsteht ja auch Verantwortung genau genommen eigentlich. Und aber nicht Verantwortung nur für ein Selbst, sondern Verantwortung für das ganze Gefüge, was da alles dranhängt, weil das Geld hat man ja faktisch nicht alleine verdient. Ne? Das ist ja eine Illusion eigentlich, dass man irgendwie denkt, ich war jetzt clever und habe irgendwie im richtigen Moment aufs richtige Pferd gesetzt. Aber im Grunde hat das ja Zusammenhänge zu allen anderen Menschen. Und deswegen steigt, je höher man akkumuliert, finde ich, die Verantwortung, das wieder in Beziehungsqualität umzusetzen. Wenn man das verliert, glaube ich, dann hat man schon ein Problem in sich.
Ja, das ist ja eigentlich auch logisch, oder? Weil ich kann immer mehr haben. Ich kann immer mehr haben. Und wenn Haben die alleinige Leiter ist zum Glücklichsein, dann werde ich nie oben ankommen.
Nee, eben. Nee,
unendlich. Selbst wenn ich einen ganzen Planeten habe, dann, oh Gott, es gibt ja noch mehr Planeten.
Genau, ja, genau. Das ist genau das Problem, ja. Ich habe hab letztens sogar ein anderes Interview gehört und da war einer, der hatte nicht erst die Milliarden, der bewegte sich irgendwie in 500.000 Euro Rahmen rum und der sagte sonst auch so einen Spruch, da wurde auch gefragt, ob er jetzt okay ist damit und er hat gesagt, nö, mehr wäre besser. Mhm. Also habe ich auch gedacht, naja. Aber spannend nochmal zu diesem,
Entschuldigung, aber im Survival, wenn wir so Survival-Trainings machen, gibt es auch einen Spruch, der passt eigentlich da auf dieser Ebene nicht mehr, aber auf Survival-Ebene passt er immer gut. Und zwar, wenn wir da so Laubhütten bauen, wo es dann ja auch um eine gewisse Laubmenge wegen Isolation und so geht, ne? Oder wenn es um Zundermaterial geht und Leute noch nie ein Feuer gemacht haben und jetzt denken, okay, wie viel Birkenrinde oder Zunder brauche ich denn da jetzt? Und da gibt es diesen Spruch, wenn du denkst, es reicht, nimm doppelt so viel.
Ja, aber in dem Kontext ist es ja sinnvoll, oder? Das ist ja wieder, genau.
Und
ja.
Es geht auch da nicht um mehr ist besser, sondern um das richtige Maß, um das richtige Maß irgendwie ein Stück weit zu garantieren. Ich fand es nur gerade witzig, dass von welcher Seite des Maßes guckst du auf diese Problematik?
Ja. Natürlich, ja, ja. Und deswegen muss man so eine Sprüche auch gut auseinanderhalten und in den Kontext setzen können, ne? Dann macht das ja alles Sinn. Das ist total gut. Aber ich finde halt spannend, weil wir reden ja immer auch aus dieser Sicht unser, sag mal so, gemeinsamen Gesamtphilosophie. Ne? Und wir sagen ja mal beide, dass es so wichtig ist, dass Menschen eine selbstverantwortete Philosophie sich erarbeiten. Ne? Mhm. Und das sagen wir deswegen, haben wir schon öfter darüber uns unterhalten, damit es nicht zu einer Wissensfragmentierung kommt. Ne? Mhm. Dass wir, wie du gerade gesagt hast, mit dem Beispiel mit dem Survival zum Beispiel. Das ist ja eine Einzelwissenskomponente, könnte ich mir einfach so merken. Hat Felix mir jetzt erklärt, merke ich mir, fertig. Aber wenn ich das in Beziehung setzen kann zu meiner, sag mal, Überphilosophie, die ich selbst verantworte, kann ich das immer relativieren. Wenn ich das aber nicht habe, dann bleiben das immer so einzelne Wissensfragmente, die dann tatsächlich zu dieser Fragmentierung führen und dann nicht in Beziehung und nicht relativiert werden können. Und Naja, wie ich, weil wir halt diese, sagen wir, uns ist wichtig, dass es diese überphilosophische Ebene gibt, die man selbst sich erarbeitet. Und das ist ja bei uns so ein bisschen diese, sag ich mal, so daoistisch inspirierte Yin-Yang-Denke, ne? Und da gibt es ja auch was zu sagen zu Zufriedenheit. Und da sagt man ja, Zufriedenheit oder auch Gesundheit, denk mal, was wir haben schon oft über Gesundheit gesprochen, ist ja auch nicht, man ist ja, könnte ja die Frage auch sagen, wann ist man gesund? Das könnte man genauso fragen. Und das ist man ja auch nicht durch die Abwesenheit von Krankheiten oder so, sondern man ist ja gesund durch die maßvolle Transformation. Also immer, dass ich mich anpasse, dass sozusagen, ne, dass ich, also Konflikte vermeiden, ist auch nicht gesund. Dann wäre ich auch krank. Also auch da ist dasselbe Ding, ne? Das heißt, dass diese Transformation, dieser Wandel im richtigen Maß, in der richtigen Beziehung, zur richtigen Zeit, im richtigen Tempo, das gilt für alle Sachen. Sei es jetzt für Zufriedenheit, was im Sinne von haben oder nicht haben, aber auch zu krank oder gesund sich fühlen. Und da ist eigentlich eine schöne, ich finde das eigentlich sehr spannend, diese Antwort, wenn ich diese Milliardäre da gehört habe, die sich dann nur Sorgen machen, weil sie irgendwie eine Milliarde haben und wissen nicht, oh Gott, das kann ich gar nicht ausgeben in meinem Leben. Dass das so quantitativ begrenzt ist, ist eigentlich unheimlich traurig, weil wenn ich diese Beziehungsqualität nehme als Wert, du hast das vorhin gesagt, ne? Das könnte auch ein Wert sein. Das ist ja nie so viel, dass es mich quantitativ belastet. Und das, dann ist es aber egal, ob ich mit 80 oder mit 190 sterbe, weil diese Beziehungsqualität geht eben nicht verloren, weil die wirkt dann nach. Und das ist jetzt, komme ich wieder aufs Karma-Prinzip, weißt du, wie ich meine? Dadurch, das ist dann der, also da ist diese Angst, oh Gott, wenn ich dann sterbe, ist das weg. Ja, meine totalen Millionen. Das ist eben nicht weg. Das ist das Coole. Diese Beziehungsqualität bleibt nicht weg. Und das haben auch versucht andere Religionen, ne, oder überhaupt Religionen versuchen das ja auch irgendwie zu beschreiben. Aber diese daoistische Sache, die wir reden, ist ja keine Religion. Da geht es ja mehr um, ja, um die emotionale Qualität, sag ich mal, ne?
Ich glaube, das ist auch so die. Es macht ja auch ein bisschen unsicher, finde ich. Oder anders. Wenn ich mir so ein Haus angucke, dann gibt mir das erstmal Sicherheit und Stabilität, weil das wird sich scheinbar nicht verändern. Das ist da, ob ich nun Augen auf oder Augen zu habe, ne, ob ich da drin schlafe oder nicht. Unsicherer wird es, wenn ich permanent selbst dafür verantwortlich wäre, einen Regenschirm über mir zu halten oder so. Und da kann ich zumindest die Tendenz auch nachvollziehen und würde auch nicht sagen, dass ich da komplett frei von bin, dass die, da ist, also ich fühle mich, also der leichtere Weg, um mich in diesem Fall, diesem Bedürfnis von Sicherheit zu nähern, wäre, okay, ich habe das. Das kenne ich leider auch und das bestätigt sich so ein bisschen auch durch die Praxis mit Leuten in den Kursen und Gesprächen einfach. Viele Leute finden ja so, in letzter Zeit ist doch so ein Hype um Bushcraft-Survival-Sendungen und so wiedergekommen. Und da gibt es dann immer so Werbung und drumrum, der ganze Markt, also es ist ja so ein Riesenmarkt, was du an Messern, an Feuerstählen, an Tarps oder so, ne? Also du kannst nicht einfach nur ein Tarp aus dem Baumarkt holen, sondern da gibt es ja so viele. Und die Leute
Aber
kaufen.
geht das nicht schon wieder vorbei an dem eigentlichen Ding?
Na, pass auf. Und dann kaufen die das, dann kaufen die das einfach, um das Gefühl zu haben, sie machen das auch. Sie möchten das auch fühlen. Also die gucken diese Serie und dann, oh, da macht er mit dem Messer, kann er sich da einen Feuerbohrer bauen und dann hier und da so. Und dann kaufen die sich das, aber es bleibt, es ist nicht echt. Es ist so ein Gefühl von Leere tritt dann ein. Sie haben es dann, aber dann ist es so ein bisschen wie, warum bin ich unzufrieden, obwohl ich doch alles habe? Ich
Richtig.
habe die perfekte Ausrüstung, ich bleibe mal kurz bei dem, ich habe den coolen Rucksack, aber ich komme vom Haben nicht ins Tun, ins Machen, ins Sein, ins selber Erleben. Und dieses selbst kreierte, schöpferische Erlebnis oder Abenteuer, wo ja quasi die Zufriedenheit ans Tun gebunden ist, das erleben die halt nicht oder das kreieren die nicht. Da finden sie diesen Zugang nicht.
Ja, und da gibt es ja eine Extremform von, was du gerade erzählst, ne? Und das sind ja diese Prepper zum Beispiel, ne? Und ich habe da auch mal mit ihr unterhalten und da habe ich auch gefragt, wann hast du denn genug? Also ich war in den USA, war ich mal, ne? Und da war so ein Kumpel von einem Kumpel und der war so ein Prepper-Typ. Und der hatte also im Keller also Munition gelagert, schon, ne, also weiß keine Ahnung, wie viel, tausende Schuss und Wassercontainer und Notnahrung und alles Mögliche, ne? Und sag ich, wann hast du denn genug? Und sagt er, nie. Sagt er, ich habe nie genug. Ich sagte, ich versuche immer mehr zu haben. Und da habe ich das ganz doll gespürt, weil der war die ganze Zeit in Angst eigentlich und unzufrieden. Und der hätte immer so weiter preppen können, also sich 1 Million Schuss sammeln können oder sonst was. der wäre nie zufrieden gewesen, weil er das, was man hat, dann ohne in Beziehung zu setzen, führt nicht zu dem Zufriedenheits- oder Sicherheit- oder Kompetenzgefühl, sondern wollte ich immer wieder mit dem Niveau, wenn ich irgendwas an Haben-Niveau aufbaue und das aber nicht in Beziehung setze, gewöhne ich mich sofort wieder daran. Und das ist dann wieder mein neuer Ausgangspunkt, also meine neue Stagnation.
Ja, vielleicht, also in mir formt sich so eine Art kleiner Kompass. Also im Survival geht es ja mit als erstes, wenn wir mit denen über irgendwelche Prioritäten sprechen, um sowas wie Schutz. Mhm. Ne? Schutz, Wärme, Wasser, Nahrung. So, das ist so das, was jeder von uns dann einfach dort hört. Und da sind dann bestimmte Konsequenzen dran gebunden. Also wie baue ich was, wo baue ich das und so weiter. Aber mit dem, was wir gerade so gesprochen haben, ist ja auch total klar, ein größeres Dach ist nicht besser. Ein größerer Bunker, ein größeres Haus, ein größerer Rucksack ist nicht immer besser. Genauso wie eine zu große Schuhgröße auch nicht besser ist. Ich brauche die Schuhgröße, die am besten passt.
Genau, das ist ein schönes Beispiel. Ne? Das ist eigentlich ein cooles Beispiel. Ne? Der größere Schuh ist nicht automatisch ein besserer Schuh. Das
ist genauso wie Temperatur. Mhm. Mehr Temperatur im Körper wäre auch nicht gut, wenn man denkt, so, ich muss mehr Aktivität im Körper haben. Ja, mehr Temperatur im Körper macht auch nicht dauerhaft Sinn. Kurzzeitig ja, sehr gesund, aber eben nicht dauerhaft. Und was steckt aber hinter dem Ganzen, es ist ein Gefühl für das eigene richtige Maß. Und dann hat man ja am Ende so einen relativen Habenzustand durchs eigene Tun. Ich finde diesen Naturbezug einfach sehr, sehr schön und einfach für mich zu verstehen. Und dann kann ich das eben auch relativ leicht auch übertragen in den Alltag.
Mhm. Das ist so ein Feld, ne? So ein Übungsfeld, oder?
Ja, genau, finde ich auch.
Mhm. Also wir können im Grunde sagen, wenn wir jetzt nochmal zurück zu dieser Frage kommen, ne? Also warum bin ich unzufrieden, wo ich doch alles habe? Erstmal ist dieses alles ist ja an sich Quatsch. Ne? Also man hat ja nie alles, sowieso nicht. Aber auch das Streben, alles haben zu wollen, macht keinen Sinn. Und auch selbst wenn ich mir eine selektierte Menge überlegen würde, was ich alles haben sollte, nehmen wir nochmal dieses Ding jetzt, ein Haus, ein Garten, ne? Ein Fahrrad und ein Hund, ist nicht das quantitative Haben, macht dann nicht zufrieden, weil zufrieden macht nur, dass das, was ich habe, qualitativ in Beziehung setzen kann. Und dazu muss ich es einmal mit mir selbst in Beziehung setzen. Dazu muss ich aber wieder meine Selbstannahmefähigkeit eine Weile haben. Das lerne ich durch Selbstwahrnehmung und Selbstehrlichkeit, haben wir gesagt. Dann kann ich also das, was ich habe, ich bleibe mal bei dem habe, irgendwas mit mir in Beziehung setzen. Dann wird das authentisch. Und dann muss ich aber diese neue Konstellation, also ich in Beziehung mit dem, was ich jetzt habe, das muss ich dann aber wiederum in Beziehung setzen mit dem Außen. Das ist auch wichtig. Ja, also, weil indem ich ja zum Beispiel, ich kaufe mir jetzt ein Zelt, dann habe ich ja eine Beziehung zu dem Zelt, das ist jetzt mein Zelt, so wie ich das mit dem Haus vorhin erklärt habe, mit der Scheune, das ist jetzt mein Zelt. Dann habe ich, und wenn es wirklich, wirklich, wirklich authentisch mit mir was zu tun hat, dann ist es vielleicht gut, dass ich dieses Zelt, weil es mir entspricht, bla bla bla. Aber dann muss ich noch was machen mit dem Zelt in Beziehung zum Außen und zu anderen Menschen und, ne, und so weiter. Und dann entsteht die Wirklichkeit der Zufriedenheit.
Deswegen, Entschuldigung, dass ich da reinspringe, aber ich sehe da eine Lücke für mich. Und zwar, indem ich das aber nicht nur einmal mache, sondern regelmäßig, dadurch bekomme ich auch, glaube ich, wieder einen besseren Zugang zu, wer bin ich eigentlich und was macht mich so aus? Mhm. Jetzt habe ich ein Zelt, dachte das vielleicht, das ist übelst das Ding, was ich jetzt brauche. Dann habe ich das, baue das auf und ja, nach einem Jahr war das wirklich das letzte Mal. Also es war wirklich einmal, habe ich das dann benutzt. Mhm. Und dadurch weiß ich aber, wenn ich das nicht hätte, dann hätte das Zelt im Keller noch weniger Sinn gehabt.
Mhm.
Also ich muss diesen Weg auch wirklich gehen. Also ich darf ihn nicht nur denken, ich muss ihn wirklich machen und darin quasi dann weiter wachsen.
Genau, und mit jedem, das sind ja alles Methoden, also das sind ja alles Übefelder, wie wir vorhin gesagt haben, ne? Wie du das gesagt hast mit dem Survival, wir haben ja diese Übefelder im Alltag eigentlich die ganze Zeit. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn wir den Fokus nehmen, weg von einfach darauf hören, was man sagt, was man haben sollte und dann erwarten, dass dadurch irgendwas okay wird, sondern mehr wirklich seine Eigenposition mehr anerkennen, in Augenhöhe zur Umwelt, trainiere ich die ganze Zeit diese authentische Wahl, diese authentische Auswahl, diese authentische Wahrhaftigkeit und dadurch auch diese Maßhaftigkeit und wende das dann auch an, wie wir gerade gesagt haben, ich mache da noch was damit und dadurch trainiere ich das ja die ganze Zeit und dadurch könnte der Augenmerk mehr auf diese Prozessqualität gehen und weg auf die reine Akkumulation von Dingen mit einer Erwartung von einer Prozessqualität, die ich gar nicht als solche verstanden habe.
Das als eigene Tour mitkommt einfach.
Ja, da, ja, richtig.
Ich finde, da darf ich nochmal so ein, also das war ja die Frage, warum bin ich unzufrieden, wo ich doch alles habe?
Mhm.
Ja, natürlich ist es eine tolle Alltagsfrage, so zerrissen zu werden, macht uns ja auch einfach gerade ein bisschen Spaß, weil wir sezieren, weil wir auch fragen, okay, was steckt denn eigentlich dahinter?
Mhm.
Aber jeder von uns hat diese Frage schon mal gestellt oder benutzt diese Worte davon.
Mhm.
Wo mein Gedanke gerade noch hinging, war, diese Art von Zufriedenheit, das in Fluss zu bringen, was ich habe. Viele denken ja auch über sich als Körper, das habe ich halt einfach. Ich habe nur so viel Muskeln, ich habe nur die Körpergröße, ich habe nur den Bewegungsumfang. Aber wenn ich das, was ich habe, und sind vielleicht damit nicht glücklich oder so. Und wenn ich aber das, was ich, in Anführungsstrichen, ich mache ja gerade so das Zeichen dafür, was ich da habe, wenn ich das aber wieder in Beziehung bringe, ich nenne es mal mit meinen Worten, wenn ich es in Fluss bringe, in Bewegung, ins aktive Tun, dann kommt die Zufriedenheit eben nicht durchs Haben, sondern durchs Tun.
Mhm.
Und das ist wieder ein schöner Zugang zu einer Annahme von meinem gesamten Sein. Also wie viel haben wir, also Entschuldigung, ich rede mich da gerade so rein, aber wenn ich irgendwie so Flecken an mir habe, charakterlich, körperlich, weiß auch immer, und finde die nicht gut und denke aber, die habe ich jetzt. Wenn ich es schaffe, diese Dinge, die ich scheinbar habe, in Beziehung zu bringen, in Fluss zu bringen, dann ist da automatisch leichter der Zugang zu, ich kann das annehmen, ich kann genau deswegen vielleicht sogar eine neue Art von Zufriedenheit empfinden.
Und das Ganze, was wir so diskutieren, muss man jetzt auch aufpassen, dass man jetzt nicht denkt, dass jetzt Zufriedenheit das einzig Sinnvolle ist. Also ne, wir müssen auch nochmal betonen, das haben wir ja schon mal gemacht, Felix, ne, weißt du noch, dass auch Unzufriedenheit wichtig ist. Ne? Also das Streben, dass wir sagen, wir wollen jetzt keine Unzufriedenheit mehr haben, ist auch nicht gut, weil wir brauchen Unzufriedenheit, weil wir durch Unzufriedenheit spüren, dass wir diese Beziehungskonstellation, die gerade ist, bleibt man bei der, dass wir die justieren müssen. Ne? Mhm. Das ist wichtig. Also ich muss spüren, wenn ich irgendwie auf dem Hintern sitze, dass ich jetzt unzufrieden werde, weil mein tut der Hintern weh. Ich muss Unzufriedenheit spüren, damit ich weiß, in welche Richtung ich mich eigentlich verändern muss. Also Unzufriedenheit ist ganz, ganz, ganz wichtig. Der Trick ist nur, dass wir auch da wieder nicht denken müssen, Zufriedenheit ist die Abwesenheit von Unzufriedenheit, sondern Zufriedenheit ist eigentlich die zeitnahe, maßvolle, sag's nochmal, beziehungsrichtige Transformation der Unzufriedenheit. Das ist eigentlich dann wieder Zufriedenheit. Und jedes Niveau von Zufriedenheit wird dann einfach durch die relative Position, die man dann wieder hat, an sich zwangsläufig wieder einen Unzufriedenheitspunkt ergeben, was aber okay ist, weil dann kann ich wieder justieren. Und die, sag ich mal, die Gesamtzufriedenheit, also als so, wenn man das so als Oberbild nehmen wollte, wo auch eine Unzufriedenheit, die transformiert wird, dabei ist, ist eigentlich die Wandlung wieder, ist die Transformation der Verhältnismäßigkeit. Das ist, glaube ich, der Trick dabei. Und deswegen ist dieses Streben, ich will nur noch zufrieden sein, ist an sich regelrecht falsch und macht auch wieder unzufrieden dann. Ne? Und deswegen wollte ich das nochmal betonen, dass das ja auch ein Faktor ist.
Mir kommt ja gerade das Bild von einem Segelboot irgendwie, so ein älteres Segelboot. Ich habe früher auch ein bisschen Segeln gelernt in der Uni und so. Und ich komme da ja auch nur dann voran, wenn der Wind weht und ich mich körperlich auch anstrengen muss, mich dieser Art von Belastung aussetzen, um vorwärts zu kommen. Und genau deshalb fühlt sich das aber gut an.
Genau. Und wenn ich aber dann wieder, jetzt kommen wir wieder auf unseren anderen alten Spruch, wenn ich jetzt dann wieder das Ziel, also anzukommen, als eigentliches Zufriedenheitspunkt setzen würde, dann kann ich mir das Segeln sparen, weil
genau. Das
Segeln sollte Spaß machen, genau was du sagst, ist genau dieser Prozess, mich da in den Wind lehnen und machen und tun, mal nass werden. Und wenn ich mich dazu in Beziehung begeben kann, dann ist okay. Und ich sage, ich will nur ankommen, dann ist vielleicht das Segeln an sich nicht der Punkt oder so. Ne? Also man muss wirklich den Prozess mehr als Ziel verstehen können als das Ziel selber. Deswegen sagen wir immer, Ziel ist Orientierung und Ausrichtung für den Prozess, aber der Prozess ist die Realität des Moments und darin muss dann auch unser Gefühl sich dem öffnen können. Ne? Darin liegt dann das, wo ich eine Zufriedenheit finden kann oder nicht.
Ja, und wir brauchen, glaube ich, einfach diese, wenn wir jetzt über Haben von Dingen, wenn jeder ein Hobby hat, kann er das ja genau nachvollziehen. Wenn jemand Golf spielt, hat er einen Golfschläger, aber einfach nur, dass er da rumsteht, macht ihn nicht glücklich. Er muss wirklich rausgehen und dann damit spielen. Tennis, Volleyball, die Badehose, ja, der
Ja,
Bogen,
wenn
der
ich
hier
dann, und
hängt oder so.
genau, und wenn ich dann aber gewinnen will beim Golf immer und sage, nur wenn ich gewinne, bin ich zufrieden, habe ich auch was verkehrt. Also beide Seiten sind komisch. Den Golfschläger stehen zu lassen und sage, ich spiele gar nicht, es macht keinen Sinn. Den aber dann, ich sage, ich spiele nur, wenn ich gewinne, dann kann ich dem zufrieden abgewinnen, ist auch falsch. Aber wenn ich den Prozess an sich dem abgewinnen kann, einer Ergebnisqualität oder einer überhaupt einer Qualität, dann entsteht diese Art von Zufriedenheit und dann ist auch die Anstrengung darin okay. Dann ist auch die Unzufriedenheit okay, wenn ich nicht, wenn ich daneben gehauen habe oder so. Dann ist das dieser Wandlungsprozess. Ne? Und ich sage nochmal, solange diese Wandlung einigermaßen maßgerecht, zeitnah und beziehungsrichtig abläuft, ist die Zufriedenheit immer wieder da und passt sich zusammen mit auch gutem Maß an Unzufriedenheit und dann ist alles in Ordnung. Ne? Aber wenn ich dieses verliere, was wir vorhin gesagt haben, ich will das nochmal rauskramen schnell, dass wir, wenn wir Dinge haben, weil da die Frage so herkam, wenn ich die nicht in Beziehung setzen kann, qualitativ, dann habe ich ein Problem mit den Dingen, die ich habe. Das ist wichtig zu verstehen.
Ja, auch dann ein gutes Maß von Zufriedenheit durch mehr haben. Aber auch wenn ich Zufriedenheit durch Loslassen, Weggeben, ne? Also wenn ich dadurch auch zufrieden bin, dann finde ich ja irgendwann vielleicht sogar von ganz alleine meine Mitte. So könnte man ja quasi
Ja,
anfangen, ne?
genau, vielleicht ist das, obwohl auch da gibt es ja wie so einen Trend, ne, so diesen Minimalismus und da hoffen ja auch wieder Leute, genauso, ich fühle mich das so eine, eigentlich ist das so eine Art Umdrehung, weil Menschen manchmal so schwappen, so von links nach rechts. Ne? Erstmal versucht man ganz viel zu erlangen und dann haben alle ganz viel und alle fühlen sich unzufrieden. Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, vielleicht ist es besser, wenn man nichts hat. Und dann fangen alle an zu minimalistisch werden, so wie Butter wieder, ne? Also erst so und dann so. Und Buddha hat ja dann gesagt, nee, nee, es ist weder so noch so, sondern das verhältnismäßige Maß der Mitte. Und was Mitte ist, aber auch nicht die Mitte, sondern eine individuelle Mitte. Und aber deswegen empfinde ich oft diesen Trend, dieses minimalistisch Sein, auch wieder eigentlich genau dasselbe wie vorher zu sagen, ich will möglichst viel haben. Und da sucht man dann auch wieder und hofft auch wieder, dass Glücklichkeit oder Zufriedenheit entsteht, einfach wenn ich nur ganz viel weglasse. Und das bleibt dasselbe. Wenn das nicht mit Beziehungsrealität einhergeht, ist das alles Unsinn. Aber trotzdem, das gesagt, kann es natürlich jemandem erstmal helfen, sich zu sortieren und zu entrümpeln. Und da bin ich da voll der Fan, sowas zu machen. Ne?
Ja, besonders, weil da ja im besten Falle, so habe ich eben dran gedacht, wenn da der eigene persönliche Anteil drin ist, dasselbe auch zu verkaufen, brauche ich das nicht, wozu brauche ich das? Also das ist ja was sehr Persönliches, wo ich mich selbst mit reingebe und dadurch ein echtes Erleben wieder möglich ist. Und dadurch kann der Akt des Min, also es geht nicht um das
Ja,
wenig haben Zustand,
richtig. Ja,
sondern
genau.
um den Weg auch irgendwie dann dahin. Das kann schon Spaß machen. Also ich erlebe das so richtig, wenn ich erstmal so drin bin im Aufräumen, also aufräumen oder ausmisten, ob nun bei mir oder woanders. Ab einem gewissen Punkt macht das richtig Spaß, aber nicht, weil am Ende dann endlich weniger da ist, sondern weil das so ein Gefühl von, ich weiß nicht, bisschen Meditation, bisschen,
Ja.
weiß ich nicht, Therapie, bisschen Freiheit, bisschen, irgendwie war alles von dem, schwingt dann da so mit. Und um dieses Gefühl geht es ja dann dabei und nicht um
Genau.
das, was dann am Ende nur übrig bleibt.
Ich habe bei Lillian Bridges damals Ausbildung gemacht, so Feng Shui und sowas. Ne? Und da gab es so eine Übung, und das ist genau das, was du gerade sagst. Nämlich, da hat sie gesagt, wenn man jetzt so seinen Ballast aufräumen würde, ne? Dann geht es darum, dass man zum Beispiel, ich war danach noch bei Karen Kingston, fällt mir auch gerade noch ein, und die hat dann das, ich springe mal kurz zu der, weil die hat dann so eine Formel gesagt, ich ziehe eine Schublade auf, ja. Und dann liegt da laufen Krempel drin. Und jetzt nehme ich alles in die Hand und gucke jetzt. Nehme als Beispiel jetzt, ich greife jetzt mal, ich habe jetzt gerade eine Schublade auf. Ich nehme jetzt mal was raus, so, nehme das. Und dann überlege ich, brauche ich das? Wenn ja, schmeiße ich es nicht weg. Wenn ich es nicht brauche, dann überlege ich als nächstes, aber liebe ich es? Also habe ich dazu eine liebevolle Beziehung, die mit mir irgendwas macht. Wenn ich das auch bejahe, wenn ich das bejahen kann, dann lasse ich es in meiner Schublade. Wenn ich es aber weder liebe noch benötige, dann gehört es verschenkt, verkauft, was auch immer. Und diese Formel fand ich ziemlich gut für einen Einstieg, so als so, so, dann, so, so, wie du vorhin gesagt hast, dass man so eine Balance irgendwie findet. Ne? Und jetzt kommt der Punkt, den ich sagen wollte. Es kann sogar sein, dass ich alles angefasst habe, was in meiner Schublade ist, und ich nichts wegschmeiße, weil ich alles entweder liebe oder brauche oder beides. Tatsächlich, kann sein. Und ich mache die wieder zu, habe nichts weggenommen und ich fühle mich trotzdem glücklicher. Und das liegt daran, jetzt kommen wir zu unserer Grundformel wieder, weil ich bewusst mit allem jetzt meine Beziehung verbessert habe, beziehungsweise wieder reaktiviert habe. Und mich belasten aber auch manchmal Dinge, wenn ich die Beziehung zu den Dingen verloren habe. Und das ist ein ganz krasser Prozess. Und das kann jeder mal, jetzt mal so als Zuhause-Tipp, das kann jeder mal probieren. Nehmt euch eine Schublade oder einen Schrank, geht einmal alles durch mit dieser Formel, liebe ich es, benötige ich es, wenn beides nicht, dann weg, wenn eins von den beiden, dann behalten. Alleine durch den Prozess, dass man alles angefasst hat und so untersucht hat, reaktiviert man eine Beziehung dazu. Und das bringt die Sache in Fluss. Das ist so kraftvoll und so verrückt irre.
Das klingt richtig gut. Ich konnte es richtig nachempfinden, dass du es gerade erzählt hast. Ich habe ja auch über meinen Schreibtisch rüber geguckt. Dem tut es gut, dem Schreibtisch, wenn ich das mache.
Ja, ich tuddel mich auch immer voll wieder ein. Ne? Also ich habe jetzt hier reingeguckt und habe gesagt, ich könnte das jetzt glatt machen. Ne? Und ich muss das auch machen wahrscheinlich. Und das ist dann auch wieder schön. Aber das ist so das Ding. Ne? Und weil du ja von Survival, du hast vorhin noch Messer erwähnt. Ne? Ich hatte als Kind schon eine Faszination.
Es gibt eine Ausnahme. Messer kann man immer genug.
Ja, okay. Ja, das ist die einzige Ausnahme. Und dann auch das und das. Ne, also ich hatte immer so als Kind, ne, mit Matthias und meinen Schulfreunden damals, ne, wir fanden immer Messer gut und so. Und ich habe aber in den letzten 10, 15 Jahren Beobachtung bei mir selbst gemacht. Ich habe ja so einen Usten-Messer-Katalog, weil ich irgendwie, ich habe da so einen Händler-Dingsbums bei Böker irgendwie. Und da sind ja immer jeden Monat neue Messer. Und ich gucke mir die auch immer gerne an. Aber ich habe wirklich kein Bedürfnis, mir da dauernd Messer zu kaufen. Es ist zwar traurig für Böker jetzt vielleicht, aber weil ich habe alle die Messer, die ich brauche. Es ist interessant. Ich habe ein wundervolles Klappmesser, ich habe ein stehendes Messer und ich habe ein großes Messer. Mehr brauche ich nicht. Und ich habe das wirklich, irgendwie, ich kann mir die angucken, kann mich darüber freuen, aber ich sage, nee, ich habe ja meine Messer. Ich brauche keine mehr. Da ist das nicht, obwohl ich das irgendwie cool finde, aber das hat sich gelegt durch Survival-Touren tatsächlich und durch Anwenden von Messern und zu spüren, welche kann ich wirklich in Beziehung setzen und welche eigentlich nicht. Und bei denen bin ich dann geblieben. Das ist irgendwie, da hast du dieses Korrektiv, was du vorhin gesagt hast, ne? Dieses Übungsfeld.
Ja. Ja, das klingt gut. Ich glaube, man könnte echt noch weitermachen, aber ich fühle mich gerade schon echt zufrieden, einfach nur, dass wir darüber das mal so seziert haben, so ein Stück weit zumindest.
Ja, ich glaube, wir haben auch eine nette Formel, vielleicht hilft die jemand. Also könnt ihr ja mal feedbacken, wer das jetzt so hört, ob wir mit dieser Formel was anfangen können, was wir gesagt haben. Also mit dem einerseits, dass man das also, ne, die Grundformel war ja, alles, was ich habe, muss ich in Beziehung setzen können zu mir selbst und zum Außen. Und dadurch ergibt sich ja sofort ein Maß, eine Wandlung und dass Zufriedenheit halt nicht die Abwesenheit ist von Unzufriedenheit, sondern dass es wieder auf diese maßvolle Wandlung, Tempo, Beziehungsrichtigkeit und Maß halt ankommt. Ja, feedbackt uns mal gerne zurück, was ihr davon haltet. Und vielleicht können wir da ja auch, wenn wir da ein Feedback kriegen, nochmal drüber reden und vielleicht dann noch, mich würde jetzt interessieren, wo vielleicht einige Leute hängen, dass wir das dann vielleicht mal so neu durchdenken können. Das wäre vielleicht spannend.
Also, aber ich finde auch, also als Empfehlung, oder ich zumindest denke ich gerade drüber nach, ich merke, wenn ich jetzt mit dir oder auch hier zu Hause, Beziehungen, Freundschaften, wenn ich mich über sowas auch unterhalten kann, dann dann ist es auch so, ich mache die Schublade auf und fasse das mal an und gucke einfach so, wie ist mein aktueller Stand da eigentlich? Wenn ich so philosophische Fragen, was heißt es, zufrieden zu sein, was heißt es, gesund zu sein, was heißt es, Erfüllung im Leben zu finden und so weiter, wenn ich das nicht, also es ist toll, wenn ich überhaupt weiß, dass es so eine Fragen gibt, aber wenn ich die nicht rauslasse und merke in dem Moment, was macht es mit mir, darüber zu sprechen, wie denken andere darüber, also auch mit anderen darüber zu sprechen.
Und da hast du ja, das ist ja schon das in Beziehung setzen. Ne? Nicht umsonst sagt man ja übrigens auch diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Das ist ja genau das, weil die Beziehungsqualität regelt alle Exzesse. Ja, Leid als, sagen wir mal, Exzess, als Stagnation reguliert sich durch Teilen, Freude durch Teilen vermehrt sich, weil es durch das, ne, also das wird dann praktisch, geht dann in die Richtung, wird dann mehr, ne, in dem Moment. Weil es was mit Regulation zu tun hat und mit Beziehungsdynamik wieder. Also das sind ja so Erfahrungen, die wir auch alle schon gemacht haben, aber wir brauchen eben wieder diese, ich sag nochmal, diese, man braucht eine selbstverantwortete Philosophie, damit man nicht vor lauter weisen Sprüchen, die man sich an die Kühlschrank klebt, zu einem, das stecken bleibt. Ne? Das ist auch eine Gefahr an sich, so überall lauter weise Kalendersprüche zu haben, aber keine Philosophie, in die man die einordnen kann und die authentisch, maßvoll und beziehungsrichtig macht. Ja, ja, okay. Denkst du, okay für heute, Felix?
Total, ja. Ich bin zufrieden.
Ja, ich auch. Ich auch, hat Spaß gemacht.
Also ich wollte noch diesen einen schlechten Wortwitz machen.
Los.
Dass, weil wir haben es ja Kung Fu der Zufriedenheit genannt, richtig?
Ja.
Also ist Zufriedenheit durchaus auch harte Arbeit, harte, geduldige Arbeit, um das immer wieder neu herzustellen. Um das wieder zu, weil es ist ja kein Zustand, der dann bleibt, sondern der genauso vergeht und entsteht. Und da dran zu bleiben, das kann schöne, harte, geduldige Arbeit sein.
Also brauchen wir die Unzufriedenheit, damit wir Zufriedenheit haben können. Ne? Das ist wieder.
Ja, korrekt. Genau. Wenn wir in dieser Dualität sind, dürfen wir das eine nicht weglassen.
Genau. Ich habe gestern in einem Kurs, habe ich aus Lao Tzu zitiert, habe ich mir nochmal mein altes Lao Tzu-Buch geholt in dieser einen schönen Übersetzung, die ich habe. Und da war ja auch nochmal wieder dieser Spruch, der hieß, wenn alle Menschen das Schöne als schön erkennen, wird es hässlich. Mhm. Ja, das können wir hier nochmal hinstellen. Felix, was machst du demnächst so Schönes in Tamerlan Rostock? Oder?
Also einiges. Wir starten bald wieder mit dem Eisbaden. Nach den Herbstferien beginnt unsere Eisbadensaison. Also wer da aus den Rostocker Kursen noch Lust hat, das machen wir meist sonntags. Mhm. Aber so, wo wirklich jeder dann auch willkommen ist, das findet dann im November statt, Anfang November, finden zwei Kurse statt. Einmal Kung-Fu-Prinzipien und einmal ein Selbstverteidigungskurs. Das sind jeweils ein Tag. Der 8. November ist der Kung-Fu-Prinzipien-Kurs. Da möchte ich also in Theorie und Praxis so ein bisschen über, na, worüber reden wir? Wir reden über Steigen und Sinken, wir reden über Mitte, wir reden über Zentrierung, so ein bisschen Grounding, Rooting. Da gibt es so viele Begriffe, aus dem Tai Chi gibt es noch mehr, so wie Peng oder Fa Jin. Es sind so viele Wörter, die so rumschwirren. Mhm. Und die würde ich gerne mal so ein bisschen einordnen in unseren Ansatz und mit praktischen Übungen einfach untermauern. Ja, und der Tag danach, der 9. November, da geht es um Selbstverteidigung, alltagstauglich, genau, das ist so ein Wochenende, wo man entweder beides machen kann oder sich vielleicht für eins entscheidet.
Das klingt gut.
Ja. Und du, was hast du so vor, geplant?
Naja, wir machen jetzt dieses Wochenende tatsächlich unser Männer-Retreat in Hullabusch wieder. Mhm. Aber das ist ja schon sehr kurzfristig, das ist ja schon dieses Wochenende. Das nächste ist übrigens im April, wer da Interesse hat. Also nächstes Jahr, 2026. Und dann haben wir im November ein ganzes Wochenende, wo wir ein Paar-Seminar machen, also für Paaren, wo wir uns ein ganzes Wochenende bearbeiten wir die Thematik, wie kann ich langfristig in ein Paar-Beziehung zufrieden sein. Aber das passt ja gut zu unserem heutigen Thema.
Perfekt, ja.
Genau. Das ist also ein sehr spannendes Seminar. Das machen Maria und ich zusammen. Und wer sich dafür interessiert, kann uns gerne kontaktieren. Und dann
hast du ein Datum dafür im Kopf?
Ich weiß, das gibt es schon, das Datum, aber ich habe das tatsächlich gerade nicht im Kopf. Ich weiß, das ist.
Du hast auch immer so viele Sachen, ne?
Ich glaube, das ist technisch nicht gut, aber ich weiß es wirklich gerade nicht.
Aber auf der Website findet man es bestimmt.
Auf der Website findet man. Wer das interessiert, gerne uns kontaktieren. Ist im November auf jeden Fall. Und großes Paar-Seminar. Und ansonsten kann ich immer wieder sagen, guck gerne rein auf unserer Webseite daoacademy.de. Da gibt es immer neue, spannende Seminare oder auch kürzere und längere Ausbildungen. Ich glaube, da ist auch jetzt schon inzwischen sehr breite Programmhaftigkeit da und es kommt immer was dazu.
Und auch Blogartikel, ne? Du bist da ja auch fleißig.
Ja, Blogartikel ist auch, genau. Alles klar. Dann, ja, schönen Dank für die Hörerfrage nochmal hier. Ne? Mhm. Und vielen Dank an alle, die uns zuhören. Und wir freuen uns immer auch, wenn ihr was erzählt, was ihr so oder denkt. Und ja, Felix, danke dir.
Danke dir. dir. War schön.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.